Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast?
Chef, was denn für ein Podcast?
Na, irgendwas mit Logistik!
Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute mal wieder den Thomas bei mir. Hallo Thomas.
Ja, moin.
Und als externen Gast haben wir heute den Helmut Prieschenk von Vitron bei uns. Hallo Helmut.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott sagt man in südlicheren Gefilden, nicht im nordischen Bayern. Aber das ist sicherlich nicht das, worüber wir uns heute unterhalten wollen. Sondern du hast uns ein spannendes Thema mitgebracht, das da heißt Logistik-Ökosysteme im Lebensmitteleinzelhandel. Darüber wollen wir gleich sprechen. Und das ist ein ganz interessantes Thema, das du da definiert hast. Aber erstmal möchten wir natürlich wissen, wer ist eigentlich Helmut und was macht überhaupt Vitron? Vielleicht kannst du da einmal eine kleine Einweisung geben.
Ja, also um bei deinem Punkt anzuknüpfen, ich bin Oberpfälzer und bin hier in Bayern sozusagen geboren, 57 Jahre alt, verheiratet und seit 2 Jahren praktizierender Großvater. Das zu meiner Person. Und ich bin seit circa 30 Jahren bei dem Unternehmen Vitron beschäftigt, in der Verantwortung seit etwa 20 Jahren Geschäftsführer. Und was macht Vitron? Vitron ist ein Unternehmen, das eigentlich den klassischen, auf Neudeutsch würde man sagen, DBO-Ansatz fährt in der Intralogistik, nämlich Design, Build, Operate. Also wir designen Logistikzentren, wir bauen als Systemintegrator Logistikzentren und wir betreiben Logistikzentren, sei es jetzt nur den technischen Betrieb, aber auch das gesamte Verteilzentrum als Third Party und zwar speziell in der Intralogistik und dort in hohem Maß im Bereich Lebensmitteleinzelhandel, sind von der Größenordnung her, bloß um es einzuordnen, circa 4.000 Mitarbeiter und vom Umsatz her in einer Größenordnung von 600 Millionen Euro.
Das ist eine super Einordnung, damit wir wissen, wo steht Vitron eigentlich, wie groß seid ihr eigentlich und wer ist eigentlich Helmut? Also vielen Dank erstmal dafür. Und du hast es schon angedeutet, ihr habt so einen gewissen Schwerpunkt im Bereich Lebensmitteleinzelhandel und das soll ja auch heute unser Thema sein. Das ist schon angedeutet, Logistik-Ökosysteme im Lebensmitteleinzelhandel. Vielleicht magst du einmal kurz so ein bisschen erörtern, was versteht ihr bei Vitron unter Logistik-Ökosystemen? Klingt ja erstmal ganz wild.
Das ist richtig. Wobei man jetzt sagen wir mal, das versuchen sollte, wahrscheinlich aus dem Blickwinkel des Kunden zu sehen. Was wir als Ökosystem betrachten, ist ja im Grunde genommen erstmal unsere Welt. Das heißt also, wenn wir auf ein Intralogistiksystem schauen, dann bewegt man sich oft in einem Gebäude. Ja. Wenn man das aus der Sicht des Kunden sieht, dann ist es ja so, dass der Kunde das Ökosystem von dem Lieferanten bis hin zu dem Endkonsumenten, der ein Produkt, wenn wir jetzt im Lebensmitteleinzelhandel bleiben, der Endkonsument, der den Apfel in der Hand hält. Ja, das heißt also, aus Blickwinkel des Kunden ist das Ökosystem angefangen von, wo wird der Apfel angepflanzt und geerntet, bis wann hat der Konsument den Apfel in der Hand. Für einen Intralogistiker ist es manchmal so, und das ist das Spannende jetzt in der Situation, dass man von einem Ökosystem spricht innerhalb eines Gebäudes in der Intralogistik.
Also grundsätzlich würde ich ja als Kunden sich dann eigentlich auch ein bisschen fast vermischen mit dem Begriff Supply Chain Management, oder? Also von dem Ort, wo es gesourced wird, also quasi der Baum, wenn wir im Apfel beispielsweise bleiben, bis zu dem Punkt, halt, in dem es eigentlich der Endkonsument in die Hand nimmt und übernimmt.
Korrekt.
Gibt's da tatsächlich einen Unterschied noch?
Das ist richtig. Es gibt einen Unterschied und das ist das Spannende, wenn Sie sich einfach mal den Spaß machen und einen Warehouse-Manager fragen, ob er Ihnen die Supply Chain auf ein Blatt Papier malen soll oder kann. Was ist auf der Mitte des Papiers? In der Mitte ist das Lager. Ja. Und dann kommt auf der einen Seite, wenn man jetzt mal das sich vorstellen mag, auf der linken Seite kommen dann die Produzenten, Supplier, die liefern in das Lager und dann kommen zwischendrin kommen LKWs und auf der rechten Seite gibt es dann wieder Outbound-Transport und dann kommen die verschiedenen Destinationen, Stores, Pickup-Points, Endkonsumenten, you name it. Das wird wahrscheinlich so sein, würden Sie mir zustimmen, oder?
Absolut, absolut.
So, fragen Sie, in demselben Unternehmen gehen Sie ein Stockwerk nach oben und fragen Sie, oder nach unten, fragen Sie den Leiter des Transports und fragen Sie den, mal mir mal die Supply Chain auf. Was glauben Sie, ist in der Mitte von dem Blatt Papier?
Ein Truck. Vermutlich
sein Funktionsbereich, genau. Ein Truck, ein LKW. So, und jetzt können wir das Spiel weitertreiben natürlich. Sie wissen, woraus das hinläuft. Wenn Sie das Ganze mit Purchasing machen, Procurement, dann wissen wir, was auf der Mitte des Blattes steht. Und das ist das, was wir verstehen und was wir spüren im Markt, dass wenn Sie diese verschiedenen Disziplinen, die in sich hochfunktional und hocheffizient arbeiten, die leben in ihren Ökosystemen. Der Head of Transport, der wird natürlich alles um sich herum organisieren und sich optimieren. Und unser spannendes Thema ist jetzt, dass wir sagen, jetzt vergessen wir mal diese Einzelblätter, jetzt schauen wir mal das Ganze durch die Brille des Konsumenten an, weil der Endkonsument, bleiben wir im Bild, der den Apfel in der Hand hat, der sitzt ja vor seinem Blatt und sagt, ich möchte eigentlich den Apfel haben, und jetzt sind wir wieder bei dem Buzzword, in der besten Qualität, zu vernünftigen Kosten und in der richtigen Zeit. Und das ist das, was wir feststellen und wo wir im Moment mit den Kunden in sehr intensiven Diskussionen sind. Wir müssen uns lösen von dem Gedanken, dass wir einzelne Ökosysteme optimieren, sondern wir müssen das gesamte Ökosystem sehen, end-to-end. Das Gute ist, dass wir in einer Zeit leben, wo wir Daten haben, die es vor 10 Jahren noch nicht gab. Dass wir Algorithmen haben und dass wir Kommunikationsmethoden haben, die es vor 10 Jahren noch nicht gab. Mit anderen Worten, wir können jetzt diese Ökosysteme wirklich end-to-end connecten. Wir können durchschauen. Wir können heute, ein Kunde gab so ein schönes Beispiel, wenn Sie heute Kaffeemilch im Supermarkt in die Hand nehmen, ein kleines Kännchen Kaffeemilch oder Creme oder wie man es nennt, und das anklicken oder mit Ihrem Handy den Code lesen, dann wird man irgendwann nochmal feststellen können, von welcher Kuh kommt dieses Produkt. Also nicht nur so ein bisschen, das kommt von Südeuropa oder so, ja, oder das kommt vielleicht aus Italien. Nee. Wir gehen wirklich runter bis auf die Kuh und auf den Bauern und auf den Produktionstag und auf die Charge. Das ist vor 10 Jahren halt möglich gewesen. Und das meine ich damit mit Ökosysteme verbinden. Das meine ich damit mit Voraussetzungen sind da, damit sowas auch wirklich funktionieren kann.
Also hat Witron dafür auch eine Unterstützung seitens seiner Software? Also habt ihr da irgendetwas, was euch dabei unterstützt in diesem End-to-End-Prozess? Weil, ich sag mal, dieser ganze Gedanke, Supply Chain Management, wie du eben auch schon sagtest, ist ja mehr als 10 Jahre alt, ist 20 Jahre alt und funktionierte damals eher schlecht als recht. Und eben aufgrund fehlender Verbindungen, weil man eben nicht die Sichtweisen so hat, wie du es eben gesagt hast, sondern eben eigentlich so, wie du es gesagt hast, dass der Lagerleiter sein Lager sieht, der Transporteur seine LKWs und so weiter. Aber ihr betrachtet jetzt ja, so habe ich das verstanden, das komplette, also End-to-End Ökosystem. Und ja, habt ihr da irgendwie eine Software, die das unterstützt, die diesen Prozess unterstützt?
Wir haben die Software und jetzt muss man natürlich die Kirche im Dorf lassen. Alle stehen da irgendwo auch am Anfang. Aber ja. Ich möchte eins relativieren. Das ganze Thema, das ist jetzt nicht nur etwas, was wir in Parkstein so erfunden haben, nach dem Motto, Mensch, wir könnten was innovieren und wir haben eine tolle Idee, sondern das ist ganz klar ein Marktdruck, ein Leidensdruck, kommt vom Kunden. Da hat das ganze Thema E-Commerce und Online hat natürlich da Druck gemacht, Kostendruck insbesondere, und dann wirst du kreativ. Aber da kommen wir ja später nochmal dazu. Also das ist eine Bewegung, die vom Markt kommt. Das Thema Software oder Tool ist nur ein so mal eine Dimension von dem Ganzen. Wichtig ist, da findet etwas in den Köpfen statt, in den Köpfen along the line, also von
das
Anfang
auf jeden
bis
Fall.
Ende. Ja. Weil das schönste Tool nützt uns nichts, wenn wir nicht die, sagen wir mal, wenn die Attitude nicht da ist. Es müssen, sagen wir mal, das Onboarding von allen Teilnehmern muss stattfinden. Also es nützt ja nichts, lustige Chorgesänge zu machen und hoppala, wir vergessen den Transport, weil der Transport, das wissen wir alle, in der ganzen Diskussion, die wir hier führen, spielt der Transport, Last Mile, um das mal zu nennen, spielt eine immense Rolle. Also das muss das Onboarding von allen stattfinden. Und um zurückzukommen auf Ihre Frage oder auf eure Frage, natürlich haben wir da Softwaremöglichkeiten und Tools. Es geht los bei einem Portal, wo wir wesentlich offener kommunizieren können mit Downstream- und Upstream-Systemen. Cloud möchte ich jetzt gar nicht bemühen als Passwort, aber auch da sind wir natürlich ganz voll mit dabei. Wichtig ist, dass wir, und das möchte ich als Beispiel nennen, dass wir uns nicht was vormachen. Sie haben vollkommen recht oder ihr habt vollkommen recht, wenn man sagt, man hat doch vor 10 Jahren schon und End-to-End ist doch jetzt nicht ganz was Neues. Man hat seit Jahren diskutiert man darüber, dass Warehouse-Management-Systeme eine Schnittstelle haben zu einem Transport-Management-System, right?
Alle
sind sich einig, das gab's und wir können doch jetzt LKWs und Cut-Off-Time und Late-Delivery, das können wir doch alles. Im Prinzip stimmt das. Man hat eine technische Schnittstelle. Das heißt aber, man hat getestet, dass die beiden Systeme miteinander Daten austauschen können. Was aber durchgängig überhaupt nicht funktioniert, ist, dass man sagt, ist das eine dynamische Schnittstelle in der Form, dass wir im Grunde genommen, wenn es Veränderungen gibt im Ablauf, ich sage ein Beispiel, wir kommissionieren einen Auftrag für den Store oder für die Filiale ABC und dieser LKW kommt nicht, aus welchen Gründen, oder er kommt später, oder der Auftrag im Verteilzentrum wird später kommissioniert, weil die Ware nicht da ist. Ja, also wenn es Veränderungen zum Standardablauf gibt, was passiert dann? Da wird es ja spannend in der Supply Chain. Und das ist halt im Lebensmittelhandel, wenn man sich ein Wochenprofil anschaut oder ein Jahresprofil anschaut, dann haben wir halt keine flache Linie, sondern wir haben halt lauter Sinusse drin, wenn es ein deutsches Wort ist. Ja. Und im E-Commerce ist es ja noch gravierender. So, was passiert, wenn sich im Standardablauf was ändert? Wie reagieren solche Schnittstellen? Und da ist es halt so, dass man in Zukunft wesentlich schärfer drauf schauen muss, dass diese Veränderungen im Betrieb auch wirklich rauf und runter schwingen, quer durchs System und dann Reaktionen hervorrufen und proaktiv Dinge dann beeinflussen, damit ich zum Beispiel einen Kommissionierauftrag, der gar nicht abgeholt wird, weil der LKW gar nicht kommt, gar nicht kommissioniert wird, sondern ein anderer.
Aber dieses proaktive Denken oder überhaupt dieses proaktive Handeln bedeutet ja auch, und das hattest du ja auch gesagt, dass sich auch in dem entsprechenden Mindset bei den ganzen Beteiligten in der Supply Chain ändern muss. Und ich denke mal, also das war ja bislang auch immer das große Hindernis daran. Und gerade im Lebensmitteleinzelhandel, da agieren ja nun sehr viele Wettbewerber miteinander. Welche Erfahrungen habt ihr denn da gemacht? Auch gerade eben, was das proaktive Handeln angeht, weil es muss ja im Prinzip, muss ja jeder auch seine Daten in gewisser Weise offenlegen, oder ist das nicht so?
Das ist richtig. Da hast du einen Punkt, der da mit reinspielt, den man natürlich nicht vernachlässigen darf, dass man mit Transparenz natürlich auch andere Themen mit aufs Tapet holt. Um die Frage zu beantworten, die Bereitschaft ist da sehr groß, und zwar aus einem relativ einfachen Grund. Der Leidensdruck ist einfach da. Ist ja so, das ist das Thema E-Commerce, hat das Ganze mit so mal ins Leben gerufen. In dem Moment, wo man Geschäftsmodelle fährt, die vom wirtschaftlichen Aspekt her ambitioniert sind, ja. Also mit anderen Worten, wenn Sie Geschäftsmodelle wenn man Geschäftsmodelle sieht, wo es schwierig ist, etwas zu verdienen, dann muss man natürlich tiefer graben und sich bücken und genau hinschauen, wo kann man da optimieren, was kann man da besser machen, wo muss man da vielleicht neu denken. Da kommt man auch zu dem Thema dann Omnichannel-Einheiten, wo man neue Wege gehen muss, weil einfach das Geschäftsmodell unter Druck ist. Das ist dann, glaube ich, etwas, wo viele, wenn die eingerissen werden und man neu denkt und sich überlegt, wie muss ich möglicherweise eine Aufgabenstellung komplett neu interpretieren. Das ist etwas, was wir grosso modo sehen. Also wir sind in Europa und in Nordamerika unterwegs geschäftlich. Also über Asien können wir jetzt nicht viel sagen, aber in den Bereichen, die ich gerade genannt hatte, da haben wir unsere Erfahrungen gesammelt seit circa, wir haben nächstes Jahr 50-Jähriges, also haben da so ein bisschen eine Historie. Und da sehen wir grosso modo, dass da sehr wach gearbeitet wird, weil einfach der Leidensdruck groß genug ist.
Wir hatten jetzt mehrfach gesagt, dass der Gedanke ist ja, wir denken End-to-End und das ist ja auch grundsätzlich die Zielsetzung im Bereich Supply Chain Management, beziehungsweise hat man irgendwann mal festgestellt, ja, ist vielleicht auch ganz clever, das Ganze aus Kundensicht zu betrachten, weil der Kunde dann irgendwie zunehmend Bedarf hat an die Einsicht in der Supply Chain, beziehungsweise mehr verstehen will, wo wird das eigentlich gesourced, Thema Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Und wir haben dann halt ganz viele einzelne, ich sag mal, Bausteine, die innerhalb dieser Kette aneinandergereiht sind und jeder erachtet sich zu einem Großteil, hatten wir auch schon angesprochen, selber als der Mittelpunkt der Welt beziehungsweise seiner kleinen Supply Chain. Aber wie fange ich dann eigentlich an, den Leuten zu vermitteln, es sind alle gleich wichtig? Das ist ja ein wesentlicher Aspekt, wenn man über das Mindset spricht. Es ist eine Kette. Im Idealfall ist es sogar ein Kreis, wenn wir über Circular Economy sprechen wollen, dann ist es im Idealfall ein Kreis und jeder hat eigentlich, ist ein wichtiger Baustein. Das funktioniert nicht, dass man jetzt sagt, okay, die Intralogistik ist das Allerwichtigste oder die Transportlogistik ist das Allerwichtigste. Wo setzt man denn da an, um überhaupt zu sagen, ihr seid alle gleich wichtig? Ich meine, dem Kunden am Ende des Tages ist es ja schon fast egal, welche Wirtschaftsbeteiligten da innerhalb der Supply Chain noch beteiligt sind. Dem Kunden geht es ja meistens darum, dieser Apfel, um im Beispiel zu bleiben, kommt von diesem Feld und von Baum 4711 und ist biozertifiziert, Punkt. Mehr interessiert ja den Kunden eigentlich nicht. Wie gehe ich da eigentlich mit den einzelnen Bestandteilen um?
Du hast die Frage implizit selber schon beantwortet. Dem Kunden ist es wurscht. Dem Kunden kein Problem. Dem Kunden ist es wurscht und damit ist der Kunde auch der Ausgangspunkt. Also der Konsument in dem Fall. Man kann das Ganze immer relativ schön erden in dem Moment, wo man sagt, spürt der Kunde, ist es dem Kunden wichtig. Und wenn du jetzt ein Konsument bist, der auf den Apfel wartet, dann, du hast es genannt, dann ist es dir wichtig, dass das Ganze so mal nachhaltig passiert ist, dass vielleicht, dass das ein guter Apfel ist, dass da keine Kinderarbeit im Spiel war, dass das vernünftige Qualität zum ordentlichen Preis ist, solche Dinge. Und natürlich, dass der Zeitpunkt passt, wo du das Produkt konsumieren möchtest. Und darauf kannst du das alles reduzieren. Relativieren sich manche Diskussionen, die man dann entlang der Kette oder im Netz hat. Wir sind ja eigentlich nicht mehr in einer linearen Kette, sondern in einem zwei- oder dreidimensionalen Raum mittlerweile mit dem ganzen Netzwerk. Dann relativieren sich die Dinge und dann kann man wirklich immer wieder das Ganze auf die Frage reduzieren, was scherzt den Kunden? Entschuldigt mein Neudeutsch. was kümmert es ihn? Ja? Und wenn jetzt da, ich sage mal, in einem Gebäude ein Gerät grün ist oder blau oder fliegen kann oder vier Räder hat oder eine Kette. Das ist alles lustig und für einen Techniker ist es total spannend. Der Konsument sei es der Fahrer, der ein Auto bewegt, ja, der konzentriert sich auf das Produkt, das er in der Hand hat und überlegt sich, ist es die Qualität, die ich erwarte, zu dem Preis, zu der Zeit und komme ich wieder? Und dann haben wir Kundentreue und Kundentreue, das ist das Einzige, was dir letztendlich Arbeitsplätze sichert. Und deswegen kann man immer wieder durch die Brille des Konsumenten schauen. Und daran kann man dann auch solche Fragestellungen orientieren, wie zum Beispiel sprechen Systeme miteinander oder denken die Leute im Purchasing, denken die drüber nach, ob jetzt das, was er kauft, eigentlich lustig ist für den, der es später einlagern muss, ja, und so weiter und so weiter. Und da ja. Frage steht im Raum, ich spüre eine Frage.
Ja, also ihr seid ja, genau, wenn ich da einhaken darf. Ja. Also klar, der Kunde ist natürlich in der Tat derjenige, den man auf jeden Fall betrachten muss in dieser Kette, in dieser End-to-End-Beziehung. Das ist das wichtigste Ende quasi. Aber ihr seid ja auch als Betreiber, hast du gesagt, von Logistikzentren, steckt ihr ja eigentlich in der Problematik, sage ich mal, du hast vorhin mal so dieses Bild aufgezeichnet, für wen ist was am wichtigsten, und als Betreiber des Logistikzentrums behaupte ich jetzt einfach mal so, ist natürlich auch das Logistikzentrum für euch das Wichtigste. So, und ihr habt jetzt aber, das wissen wir ja auch, es gibt ja unterschiedliche Kundenarten, also es gibt einmal den Filialkunden, es gibt den E-Commerce-Kunden, also der online bestellt, und ihr bildet jetzt beides in eurem Logistikzentrum ab. Wie geht ihr damit um? Wie macht ihr das? Also welcher Kunde, sage ich jetzt mal in dem Fall, ist euch wichtiger oder sind beide wichtig, oder wie kann man die miteinander am besten verknüpfen? Oder ist es gar nicht so, muss man es gar nicht trennen? Also ich würde sagen, man muss es nicht trennen.
Stimme ich zu. Das Interessante ist ja, dass wir mittlerweile in einer Diskussion sind, wo man sich wahrscheinlich lösen muss von dem Gedanken, das ist ein Store, das ist ein E-Commerce-Kunde, das ist eine Pickstation. Ja. Also ich glaube, dass ein Paradigmenwechsel da draußen stattfindet, wo wir mittendrin sind, wo man sagt, wir dürfen nicht mehr so sehr in Lokationen denken, wo ist denn der? Kommt der Kunde zum Store oder macht man Click and Collect oder geht er zu einem Lockerroom oder sitzt er zu Hause? Das ist ja das alte Denken in Lokationen. Ich glaube, wir werden in absehbarer Zeit in eine Situation kommen, wo man mehr in Kategorien denkt. In Kategorien, ich gebe ein Beispiel, wo man sagt, naja, es gibt vielleicht so eine Art Nachschub, Replenishment-Artikel, Trockensortiment, Zucker, Bohnen, Klopapier. Ja, und die muss ich irgendwie nachschieben. Es ist ein anderer Strom. Dann gibt es irgendwelche Impulskäufe, dann gibt es irgendwelche Fresh- and Convenience-Käufe. Und die muss ich unterschiedlich abbilden. Also ich glaube, dass man wegkommt von Lokation mehr hin zu unterschiedlichen Strömen und Kategorien. Aber das nur am Rande. Auf Ihre Frage zurück, uns trifft ja das in allen drei Bereichen. Also ich hatte ja schon gesagt, Design, Build, Operate. Die Fragestellung, die kommt natürlich schon im Designfall auf uns zu, wo wir eine Situation haben, jetzt sprechen wir über Food, wo wir, ich sage jetzt mal, über die Landkarte hinweg, Hausnummer 95% des Volumens geht noch über die Stores. Ja, und 5%, manchmal sind es 3, manchmal sind es 10%, geht dann irgendwie online. Sei es jetzt zu Hause oder Click and Collect oder Pickup. Das heißt also, wir haben eine Situation, wo wir heute noch einen Großteil im Store haben. Jetzt gibt's Analysen, die kennen Sie oder kennt ihr wahrscheinlich besser als ich. Die gehen dann bis zu 10%, 20%, 25% sind irgendwann nochmal digital. Und da ist die Situation so, dass es Phasen gab, wo die Branche über dieses neue Geschäft neu nachgedacht hat und versucht hat, das mit neuen Methoden und Herangehensweisen zu lösen. Ein schönes Beispiel von einem Kunden von uns war mal, müssen wir wieder schmunzeln, der war dann ungehalten über sich selbst und über seine eigenen Leute, der gesagt hat, Menschenskinder, wir sind seit 50 Jahren sind wir im Lebensmitteleinzelhandel und haben Erfahrung. Und jetzt gibt es ein Geschäft, das heißt digital, und wir benehmen uns wie Touristen in einem neuen Land. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir kennen die Produkte, wir kennen die Kunden, wir kennen die Transportwege, wir wissen, um was es geht, und wir bewegen uns wie Touristen in einem neuen Land und haben da staunende Blicke. Und aber über die Phase sind wir hinweg, und mittlerweile ist es so, dass wir ganz klar einen Trend sehen, wo Kundschaft in und wie gesagt, Europa, Nordamerika, sagen, wir können nicht atomisieren. Wir können keine atomisierte Netzwerkstruktur aufbauen, wo wir sagen, hier haben wir eine Struktur für stationär. Da haben wir eine Struktur für Pickup. Und dann bauen wir noch ein separates Online-Verteilzentrum. Und dann machen wir am besten noch in allen unseren Stores, bauen wir dann noch Technologie rein, dass im Store auch noch irgendein ein System, wie auch immer, mitläuft. Das ist eine Atomisierung, die du auf Dauer nicht betreiben kannst. Mhm. Also Long Time, also Cost of Ownership. Mhm. Es ist eine Atomisierung, die eigentlich nie richtig dimensioniert ist, weil wir wissen, heute sind es 5%, morgen sind es vielleicht 10. Vielleicht verschieben sich die Gewichte in den Kategorien. Mit anderen Worten, wir erleben einen Trend, wo Kunden sagen, wir müssen wieder in hocheffizienten Einheiten denken. Und jetzt komme ich zu den Mutterschiffen, zu den Omni-Channel-Zentren, in hocheffizienten Einheiten, wo wir so viel Synergie wie möglich nutzen in Bestand, in Maschine, in Prozessen und so weiter und so spät wie möglich hinten raus dann differenzieren. Nur dann hast du einen wirtschaftlichen Business Case.
Naja, im Produktionsbereich nennt man das ja Kundenentkopplungspunkt. Also sprich, ich fahre auf meiner Produktionsstraße so lange wie möglich, fahre ich die Produkte sozusagen parallel oder tue ich so, als wenn es ein Kunde ist und erst ganz, ganz spät, so spät wie möglich wird es aufgeteilt. Und insofern, genau, das kann ich komplett nachvollziehen, auch im Lagerbereich, ja.
Absolut. Also das ist den Punkt, denn das Wort kannte ich noch nicht, muss ich jetzt mitschreiben. Aber genau, genau das ist es. Genau das ist es. Und das ist wieder das Schöne ist die Renaissance, die wir erleben. Wie gesagt, wir schauen jetzt auf so ungefähr 50 Jahre zurück und wenn man sich überlegt, warum haben eigentlich Kunden mechanisierte oder automatisierte Zentren gebaut, dann stand ganz am Anfang stand das Thema Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. System muss wirtschaftlich sein und dann kannst du einen Business Case und ROI und Kosten Brokkoli und so weiter. Sie wissen, ihr wisst, was ich meine, ja. Dann kam eine Phase, da kam sehr stark das Thema Ergonomie ins Spiel, wo man sagt, naja, wir müssen jetzt auf Systeme schauen, wo wir sicherstellen, dass die Werker im Lager keine 12 Tonnen mehr heben müssen. Wir sprechen über LEH, wo in einem normalen Lager, sei es jetzt ein Trocken oder Frische oder Freezer, wo Mitarbeiter 10, 12, 13 Tonnen heben und bewegen müssen. Und unsere Kunden sind genau auf den Punkt draufgegangen, das wollen sie nicht mehr in Zukunft, da muss was passieren. So. Das wurde dann wiederum so mal ergänzt mit der Phase Nachhaltigkeit, wo Kunden gesagt haben, ja, also Ergonomie, check, das ist wichtig. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir dürfen keine Luft transportieren, also CO2-Abdruck ist das Stichwort. Wir müssen effiziente Transporte sicherstellen und wir müssen sicherstellen, dass wir nicht so viel wegwerfen. Weil das Thema, was wird weggeworfen in der Supply Chain oder im Netzwerk, ist ein kritischer Punkt. Ja, wir reden alle über Nachhaltigkeit, wir reden über den blauen Planeten. Also müssen wir auch überlegen, was pumpen wir denn eigentlich durch diese Supply Chain? Im Non-Food-Bereich gibt es jetzt die berühmten Beispiele, was wird als fertiges Produkt schon weggeworfen. Ihr kennt die Themen, ja. Und im Food haben wir im Grunde genommen ähnliche Aufgabenstellungen. Und das Thema, wenn wir intelligenter die Supply Chain fahren und weniger durchpumpen und zielgerichtete Filialen bedienen, dann können wir auch das Thema Waste reduzieren. Das ist dann die nächste Welle gewesen und jetzt sind wir wieder, jetzt schließt sich der Kreis wieder bei dem Thema Wirtschaftlichkeit, nämlich im Online. Wie bilde ich jetzt das Ganze ab? Welche Struktur stellt mir sicher, dass ich das, was ich gerade eben gesagt habe, alles schaffe? Ergonomie und CO2 und Waste. Aber ich muss einen Business Case überleben, dass ich, wenn ich dem Kunden sage, ich bringe das an die Haustür, dass der Kunde Spaß damit hat und ich als Anbieter Spaß damit habe.
Das sind ziemlich viele Aspekte, die total gegensätzlich wirken. Ne?
Absolut. Also,
ja, total.
Vor allem das Thema Wirtschaftlichkeit am Ende. Ne? Also natürlich kann man sich viele Sachen überlegen, die nachhaltig sind, die auch gut sind für den Planeten, die gut sind für meine Mitarbeiter. Es hat am Ende des Tages natürlich auch einen Preis. Und häufig ist es ja so, und da ist Deutschland sicherlich ein Paradebeispiel, sind die Kunden nicht unbedingt bereit, sonderlich viel Geld in die Hand zu nehmen, wenn wir im Lebensmitteleinzelhandel sind. da gibt es ja dann doch häufig den Aspekt, dass die Kunden versuchen, möglichst günstig ihre Lebensmittel zu besorgen. Und das ist ja total konträr. Wie bringt ihr das dann alles unter einen Hut?
Je konträrer es ist, desto besser, weil dann ist die Aufgabe spannend, dann hängt die Wurst schön hoch und dann können wir beweisen, ja, dass wir da mitlaufen können. Nee, Spaß beiseite. Die Kunden können rechnen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die in Deutschland schärfer rechnen als woanders, aber wir sind schon in einem Umfeld, wo der Lebensmitteleinzelhandel sehr ambitioniert unterwegs ist und die genau hinschauen, was das Thema Preis anbetrifft. Wir haben in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Verbraucherkulturen. Da ist ein Franzose anders wie ein Engländer, wie ein Amerikaner. Aber nichtsdestotrotz, es gibt eigentlich immer denselben Punkt und der heißt länderübergreifend, dass Kunden genau hinschauen, was Qualität, was Kosten, was Leadtime anbetrifft und bekomme ich den Service woanders interessanter angeboten. Und das ist ja das, um zurückzukommen auf das eigentliche Thema, wo Kunden dann sagen, wir müssen wieder weg von der Atomisierung, wo wir für jedes Gänseblümchen ein extra Tool bauen, das ich auf Dauer gar nicht pflegen kann, sondern ich muss wieder zurück zu effizienten Strukturen, weg von der Atomisierung, zu effizienten Strukturen. Und jetzt wird es nämlich spannend, das, was du ja gerade schon angesprochen hast, wie schaffe ich denn das, dass ich eigentlich unterschiedliche Geschäfte verbinde, so dass sie sich gegenseitig nicht wehtun. Dass sie sich dann helfen, das ist ja dann nochmal eine andere Frage, aber dass sie sich gegenseitig nicht wehtun, weil ich habe auf der einen Seite einen Elefanten mit 95% drin und heute noch ein Geschäft mit 5%. Das ist das schiere Volumen. Dazu kommt, dass ich komplett unterschiedliche Losgrößen habe, wo ich bei den Filialen in Paletten, in Umverpackungen denke, der Einzelverbraucher, der denkt in einem Apfel und einer Tafel Schokolade. Dann habe ich ein Wochenprofil im Store. Das sieht bei jedem ein bisschen anders aus, aber es ist ein Wochenprofil und das Wochenprofil im E-Commerce ist unter Umständen eine ganz andere Kurve und so weiter und so weiter. Also das ist hochgradig kurzweilig, was da abläuft und das macht das Ganze natürlich dann enorm spannend, wenn man sagt, wie schaffe ich das, das in einem Mutterschiff abzubilden, so dass ich das wirklich gebacken bekomme.
Was ist denn, wenn man mal auf intralogistische Sicht darauf blickt, was ist denn aus deiner Sicht der sinnvolle Weg? Ist es eine Automatisierung? Vielleicht dann aber nicht mehr aus Gründen der, nicht zwingend der Gründen der Wirtschaftlichkeit, sondern vielleicht auch Gründen der Flexibilisierung, also dass ich in flexible, dynamische Systeme denke? Oder bist du eher der Meinung, dass ich durch Personaleinsatz und manuelle Prozesse eine höhere Flexibilität habe, um den Anforderungen gerecht zu werden, die ja alle konträr zueinander stehen?
Jetzt kommt wahrscheinlich eine ganz überraschende Aussage, dass der Automatisierer sagt, Automatisieren macht Sinn. Ja, aber es ist wirklich so, und das erleben wir von der Kundschaft, dass die relativ stark sagen, das kriegst du manuell und mit händischen Prozessen und über, sagen wir mal, die Fläche gar nicht mehr geregelt, weil einfach das Ganze zu kurzzyklisch ist. Jetzt sprechen wir nicht über Availability von Workern und haben die Leute überhaupt noch Lust, in einem Freezer zu arbeiten und so weiter. Das ist dann nochmal eine andere Baustelle. Das ist ja ein generelles Thema in der Branche. Aber speziell auf dieses Omnichannel-Thema hin, kriegst du das gar nicht mehr geregelt, weil es einfach komplexer ist und deswegen macht die Automatisierung immer mehr Sinn und da gibt es durchaus die ein oder anderen, die Augenbrauen ein bisschen hochgezogen haben. Ein Kunde von uns hat es in der Pressekonferenz mal gebracht, der gesagt hat, durch Automatisierung bin ich flexibler geworden. Das war eine schöne Ansage. Da kannst du dir vorstellen, was dann für Fragen kamen nach dem Motto, ho, 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 was ist denn jetzt los? Aber genau das ist der Punkt. Aber man muss natürlich richtig automatisieren. Also mit anderen Worten, modular. Du musst modular sein. Du musst Systeme haben im Bereich Case-Picking und Piece-Picking. Diese Systeme müssen verbunden sein. Also ich muss ineinander channeln können. Ich muss die Pieces in die Case-Area bekommen. Neben der Modularität muss ich skalierbar sein, weil was heute vielleicht 5% braucht, habe ich morgen 15%. Also ich muss da schön in die Zukunft skalieren können. Also Automatisierung ja, aber halt eben richtig. Aber das stellen wir schon fest, dass Kunden sich wirklich komplett verabschieden von dem Thema. Ich versuche manuell zu bleiben nach dem Motto, ich weiß ja nicht, nicht, wo ich abbiegen muss, weil die Zeit einfach davonläuft.
Wenn du jetzt sagst, okay, ihr bringt alles unter ein Dach, sage ich mal, also wenn wir jetzt Filiale und E-Commerce mal betrachten, und du hast gesagt, okay, der typische Filialer, der das seit x Jahren macht, kommt ins E-Commerce-Geschäft und bewegt sich wie der Tourist im fremden Land, hattest du jetzt Beispiel genannt, ganz witziger Vergleich. Gibt es denn eigentlich andersrum Aspekte, wo man sagt, okay, man kann eigentlich auch viele Sachen, die man im E-Commerce sieht, wie man Sachen handhabt, wie man Sachen abwickelt, die man tatsächlich auch auf das Filialgeschäft abbilden kann und sagen kann, da hat man eigentlich einen positiven Lerneffekt, unabhängig davon, dass natürlich Losgrößen sich auch teilweise im Filialgeschäft, Lebensmitteleinzelhandel vielleicht noch ein bisschen schwieriger, aber dass sich Losgrößen ja im Filialgeschäft auch reduzieren. Mhm. Wenn wir jetzt beispielsweise beim klassischen E-Commerce und Lebensmitteleinzelhandel, wie gesagt, noch ein bisschen schwieriger.
Ist eine gute Frage und das ist ein sehr spannendes Thema. Wenn man so mal ein, zwei Jahre zurückgeht, dann haben sich die Leader unseres Kundenkreises fast schon ein bisschen geärgert darüber, weil sie gesagt haben, Menschenskinder, wir 95% unseres Volumens geht an die Filialen raus. Aber 95% unserer Diskussionen im Haus ranken sich um das Thema digitales Geschäft. Das ärgert uns eigentlich. Verlieren wir da eigentlich den Fokus auf unser Hauptklientel? Und das hat sich mittlerweile geändert, wo wirklich die Kunden sehr sensibel sind und sagen, wenn wir nur einen Teil unserer hitzigen Diskussion zum Thema digital auf unser Kernklientel anwenden, dann können wir die richtig happy machen, die Leute. Stellt euch das mal vor. Und das hat sich geändert. Um auf die Frage zurückzukommen, es ist wirklich so, wir haben, wenn wir 5 Jahre zurückgehen, wir machen jetzt ungefähr seit 20, 25 Jahren, machen wir Store-Friendly Delivery, wo wir also Store-Friendly liefern. Was meinen wir damit? Wir meinen damit, dass der Store uns ein Planogramm gibt, also die Filiale ein Planogramm gibt, und dann wissen wir genau, wo ist die Kindernahrung und wo ist das Frühstück und wo sind die Säfte in seinem Laden. Und dann kommissionieren wir die Paletten so, dass er mit den Paletten schön durch das Geschäft durchfahren kann. Also praktisch sortiert. Da haben wir gesagt, das ist doch Store-Friendly, ist doch super. Mit dem ganzen Thema Verschmelzung der Geschäfte oder Ineinanderfaltung der Geschäfte stationär und digital stellt man fest, dass da noch mehr Bedürfnisse beim Store oder beim Filialleiter bestehen. Zum Beispiel, der sagt, Mensch, heute ist es interessant, dass ich diese Schokolade in der Umverpackung bekomme, weil ich genau diese 20 Stück, die in der Umverpackung sind, also als Case, passt optimal. Ja. Es kann aber sein, dass ich Situationen habe, wo ich dieses SKU, wenn wir jetzt im Neudeutsch bleiben, diesen Artikel brauche ich aber heute nicht als Umverpacken, sondern mir würden 2 Tafeln reichen. Sagen Sie das einmal einer standardisierten manuellen Supply Chain mit standardisierten Prozessen. Viel Spaß dabei. Da bekommen Sie eine Dynamik und eine Komplexität rein, die Systeme an die Grenze bringen. Jetzt aber, dadurch, dass wir im E-Commerce das sowieso die ganze Zeit machen müssen, der Kunde sagt, ich möchte umverpacken, ich möchte einen Apfel, also ich würde jetzt nicht sagen einen halben Apfel, aber Sie sehen es im Wurstbereich, wo der Kunde sagt, ich möchte 3 Scheiben Gelbwurst. Also da sind wir ja dann im Extremen, ja. Klammer auf, und das zum selben Preis wie im Store, Klammer zu, Ausrufezeichen. Aber dadurch, dass wir im E-Commerce oder im digitalen Geschäft solche Anforderungen jetzt permanent haben, können wir natürlich solche Themen auf den Store anwenden, und plötzlich, es hat natürlich Konsequenzen, dieses eine SKU oder diesen Artikel müssen wir dann möglicherweise mehrfach anlegen, den gibt es nicht nur einmal, sondern zweimal. Wir müssen überlegen, aha, heute ist es ein Case, morgen ist es ein Piece, aber wenn wir das dynamisieren, und wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen und sagen, liebe Filiale, wir unterscheiden sogar, kommt diese Ware zuerst in den Backroom und dann erst in den Store oder gleich in den Store, dann fangen wir erst an, filialorientiert zu denken. Und das ist das, was ich gemeint habe mit, du musst mit deinem Herzen bei der Filiale sein. Ja, wenn wir unseren Softwareentwickler fragen, wer ist denn eigentlich dein Kunde, dann sagt der Warehouse Manager. dann sagen wir, nö. Dein Kunde ist, wenn dann der Filialleiter, aber idealerweise der Endkonsument. Und ja. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Dadurch befruchten sich diese Geschäfte gegenseitig.
Also das heißt nochmal, ihr betrachtet eigentlich dann im Lager erstmal alles E-Commerce-seitig und wir kommen wieder da zu meinem Wort, was du heute neu gelernt hast, Kundenentkopplungspunkt. Das heißt, erst relativ spät, und da ist jetzt schließt sich dann auch meine Frage an, wann ist das dann, dieses relativ späte? Entscheidet ihr euch, bleibt es der E-Commerce-Kunde oder wird es ein Filialkunde? Ist das dann erst im Warenausgang eigentlich oder beziehungsweise in der Waren, eigentlich muss es ja in der Zusammenstellung, also in der Konsolidierung der Waren sein. Und wie sieht das dann aus bei euch? Also wie setzt ihr das vielleicht auch technisch um?
Also es ist genauso, wie du sagst, entscheidend ist dann irgendwann mal der Abwurfpunkt. Irgendwann muss ich mal entscheiden, lege ich das Produkt auf eine Palette, auf einen Rollcontainer, in einen Bag, in einen Plastik- oder Papierbag oder in einen Tiefkühlbehälter. Das ist eigentlich der Punkt, wo ich unterscheide. Wie das technisch abgebildet wird, da müssen wir dann in das Detail der Systeme gehen. Da steckt natürlich Knopf und Mechanik und Steuerung und so weiter dahinter. Kannst du dir vorstellen. Und da will ich jetzt so die Werbetrommel gar nicht auspacken. Aber entscheidend ist für uns der Prozess. Und der Prozess muss lauten, ich darf eigentlich nicht in Filialen denken oder in E-Commerce oder Pickup oder, weil du kannst dir vorstellen, da gibt es ja dann noch vieles dazwischen. Dann sprechen wir über den Kindergarten. Ist es eine Filiale oder ist es ein Endkonsument? Dann sprechen wir über ein Krankenhaus und so weiter. Convenience Stores, Tankstellen. Ich muss im Prinzip vom Prozess her, muss ich eine Unit denken, als Omnichannel-Einheit, die erstmal Aufträge von oben reinbekommt und dann in einen Trichter. Und die Aufträge kommen natürlich, eine Filiale bestellt ganz anders vom Profil her, also einmal am Tag, in der Früh um 2 oder abends und dann viel größere Einheiten, 20 Paletten, whatever. Und E-Commerce-Wellen kommen ganz anders rein. Mit irgendwelchen Delivery Windows, die dann zugesagt werden und so weiter. Aber letztendlich muss ich in einer Omnichannel-Einheit in einem Trichter denken, wo erstmal Aufträge reinkommen. Ich muss natürlich Ware reinbekommen und ich muss Technologie zur Verfügung stellen, sei es jetzt Lager oder kommissioniert oder Transport, damit ich das Ganze im Flow halte und beim Abwurfpunkt hinten entscheidet sich dann, in welche Richtung geht das. Und beim Abwurfpunkt muss man auch dazu sagen, es gibt natürlich dann auch wieder Differenzierungen, steckt der Teufel im Detail. Es gibt ja Situationen, das ist das Verteilzentrum, das wir jetzt in Schweden realisieren für den Kunden, wo wir vom Verteilzentrum, vom Hub, direkt in kleine Vans, in kleine Delivery Vans liefern und dort von dort aus wird direkt der Konsument in Stockholm angefahren. Es gibt aber auch Endkonsumentenaufträge, die erstmal in einen Truck gehen und dieser Truck in ein Hub fährt und von dort eine Feinverteilung in den Vans stattfindet. Oder der Endkonsumentenauftrag geht in den Store LKW mit und geht dort, wird dort praktisch angeliefert und der Kunde kommt und nimmt es dann als Click and Collect mit. Also ihr seht schon, das ist natürlich dann hinten raus hast du, ich sage jetzt einmal nicht hunderte, aber ich sage mal, Stücke 20 unterschiedliche Wege hast du die müssen wir natürlich alle von, es heißt immer so schön, begin with the end in mind. Ich muss ja über das Ende nachdenken, wo landet das mal, um dann vorne zu wissen, wo gehört es jetzt eigentlich rein, in den Behälter, in einen Behälter-Stack, in einen Bag, in eine Kühltasche und so weiter.
Aber wir haben relativ viel über diese physischen Materialflüsse gesprochen und man sagt das natürlich immer, Kommunikation ist das A und O, aber ist es nicht in diesem Bereich, in dem ich beispielsweise schon allein x verschiedene Varianten habe, wie die Filiale jetzt irgendwie die Tafel Schokolade bekommt und ob die vorn, hinten oder wo auch immer gelagert wird, in welcher Menge, ist es nicht eigentlich dann noch viel, viel essentieller, dass man die Kommunikationswege sauber hat. Ich meine, die Filiale muss mir in dem Beispiel unglaublich viele Informationen liefern, was eigentlich mit der Ware passiert. Und diese Informationen muss ich ja durch meine sämtlichen Systeme schleusen, damit sie am Ende des Tages an dem Punkt, an dem ich es dann entscheiden möchte, wo auch immer der jetzt sein mag, damit ich dann die richtige Entscheidung treffe. Also es ist doch eigentlich der wirkliche Game Changer oder das, was eigentlich das Maßgeblichste ist, ist doch eigentlich die Kommunikation dann in dem Fall, oder?
Ja, also ich würde mal sagen, es ist beides wichtig. Ich glaube, ohne die Physik kriegst du das nicht geregelt, weil das ist schon etwas, wo man sehr, sehr ernst nehmen muss. Ich sage immer, am Ende des Tages muss irgendjemand das Backerl in die Hand nehmen und transportieren. Speziell, wenn man über sensible Kategorien, wie zum Beispiel Frische spricht, und du bist jetzt der Mann an der Haustür oder die Frau, und der Kollege kommt mit dem Behälter, das ist ja der Moment, wo der Frosch ins Wasser springt, ja, ob wir Kundenzufriedenheit generieren oder nicht. Insofern würde ich immer sagen, ist beides wichtig. Wenn du den ITler fragst oder den Datenschutzbeauftragten oder den Kommunikationswissenschaftler, der springt natürlich sofort auf das Thema, wie kriegst du das eigentlich über die Schnittstellen und durch diese ganzen ERP-Systeme und so weiter gebacken. Ich gebe dir hundertprozentig recht, das ist ein hochspannendes Gebiet, kriegt man aber in Griff. Man muss da technische Probleme lösen. Was man nicht lösen kann, das ist ein Business Case, der sich vom Ansatz her nicht rechnen kann. Den kriegt man nicht geregelt. Ja, das ist, das zeigt sich jetzt auch im Feld draußen. Wenn du heute einen Apfel im Store kaufst, du gehst als Kunde in den Store, du nimmst den Apfel in die Hand, du kaufst den Apfel. Für was kostet ein Apfel? Wisst ihr das? 40 Cent, 30 Cent, 50 Cent. Okay, jetzt sind wir alle, jetzt blamieren wir uns wahrscheinlich alle in der Community. 50 Cent. So, jetzt, wenn du mit einem erwachsenen Menschen diskutierst, was darf der Apfel kosten, wenn ich den dir frisch und in bester Qualität an die Haustür bringe? Ja. Und wenn der erwachsene Mensch zu dir sagt, auch nur 50 Cent, dann stehen wir vor einem Business Case, der sich nicht rechnet. Korrekt? Ja. Das heißt also, dieses Thema muss man grundsätzlich lösen, wie auch immer. Das hat was mit Bewusstsein zu tun, das hat was mit zu tun, wie wir die Konsumenten erzogen haben und so weiter. Wenn man das schaffen, dass wir hier einen Business Case haben, der fliegt, unabhängig mal von der Technik und so weiter, dann müssen wir ordentliche physische Systeme haben, nicht automatisiert, sondern effizient. Und dann müssen wir eben noch diese Kommunikationen hinbekommen. Und dann bekommen wir auch die Themen hin, will ein Beispiel geben, wenn du in deinem Mobile Phone deinen Apfel bestellst, dann hast du ja da gegebenenfalls die Möglichkeit zu sagen, wann bekomme ich den Apfel? Du hast die Möglichkeit zu sagen, wenn ich den Apfel in einem anderen Zeitfenster bekomme, dann bekommst du bessere Konditionen. Ja, dieser Dialog, wenn der stattfindet, da muss ja schon so viel passieren end-to-end eigentlich. In dem Moment, wo der dir sagen kann, ich komme morgen um 17 Uhr, wenn ich aber erst um 18 Uhr komme, dann ist es 10 Cent billiger. Da muss sehr viel passieren, das kann man jetzt statisch lösen, dann sprechen wir über Annahmen, oder man löst es wirklich dynamisch über Predictive Analytics, über End-to-End, über Annahmen von, wie ist der Verkehr morgen in deiner Gegend um 17 Uhr. Also wenn man das dann wirklich dynamisch macht, dann hat man richtig kurzweilige IT-Aufgaben vor der Brust mit Schnittstellen durch unterschiedlichste ERP-Systeme und Lagerverwaltungssysteme und Transportmanagementsysteme und so weiter durch. Aber nochmal, das ist alles lösbar, wenn du den Business Case überlebst.
Ja, klar. Also kein triviales System, mit Sicherheit nicht. Und ich glaube, da wird so manch ein Zuhörer jetzt auch denken, so wow, was für ein, was muss man da alles so bedenken? Also das stimmt, aber ja. Spannend.
Vielleicht hilft es ja, dass der ein oder andere, der darüber nachdenkt, ob der Apfel vor der Tür nicht dann 60 Cent wert ist, wenn Helmut den mir vor die Tür liefert.
Ja, genau. Aber ja, und nicht nur vor der Tür, sondern auch gerade, was auch die Filialbelieferung und so weiter angeht oder was du auch sagtest oder auch im Restaurant oder sonst wo und so weiter, dass man mal so ein bisschen da auch ein Feeling für bekommt, so was ist das eigentlich wert, was ich hier gerade in Anspruch nehme.
Ja. Und das ist auch das, was wir spüren, genau den Punkt, den ihr ansprecht. Das, was wir spüren in der Community und bei der Kundschaft, dass man eigentlich nicht mehr so sehr sich abarbeitet an Themen wie, ist jetzt das Gerät in einem Verteilzentrum blau oder grün? Das ist für den Techniker total spannend und dem will ich die Freude ja gar nicht nehmen, sondern wir müssen eigentlich das wirklich vom Begin with the End in Mind von dem Kollegen, der mit dem Apfel in der Hand vor der Haustür steht, denken, weil da entscheidet sich, ist das ein Geschäft, wo funktioniert, und zwar technisch, qualitativ, wirtschaftlich funktioniert, dann wird auch ein Geschäft draus, dann kann ich Kunden befriedigen, dann kann ich Arbeitsplätze sichern und dann haben wir auch eine technologische Basis, wo man sagt, Menschenskinder, das macht eigentlich Sinn, was die da machen. Ja? Und alles andere, da machen wir uns was vor und das wird der Markt dann aussortieren. Also die Schwerkraft ist da relativ gnadenlos. Das wird der Markt dann aussortieren und dann wird halt das über den Leidensdruck gelöst. Aber ich bin da sehr, sehr guter Dinge, dass wir da auf dem Weg sind, wo wir wieder zu einer, sagen wir mal, zu einer Normalität zurückfinden, weil am Ende des Tages entscheidet es der Markt und der Endkonsument und danach werden sich dann die Systeme und die Prozesse und auch dann die Anbieter orientieren.
Besser hätte ich es eigentlich gar nicht sagen können, um das nochmal rund zu machen zum Schluss und das abzumoderieren. Von daher würde ich sagen, du hast den Job schon super erledigt und eine super Zusammenfassung gegeben. Und deshalb würde ich dir an der Stelle einfach nur noch danken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu quatschen und über die Herausforderungen im speziellen im Lebensmitteleinzelhandel zu sprechen. Und ja, vielen Dank, Helmut.
Ich bedanke mich bei euch. War sehr kurzweilig, hat Spaß gemacht. Gerne mal wieder.
Ja, gerne.
Dann bis zum nächsten Mal.
Jo, tschüss. Danke, tschüss.